Erst einmal guten Morgen, herzlich willkommen zum zweiten Tag, Masha'Allah. Alle ausgeschlafen, mehr oder weniger. Und zwar wollten wir uns heute die Sache des Nationalismus halt in der islamischen Welt anschauen. Erst einmal, das ist die islamische Welt, mehr oder weniger. So sieht das ungefähr aus, und zwar vom Westen, sagen wir mal, Al-Maghrib, Marokko, Mauretanien, bis hin in den Osten, bis nach Indonesien. Im Norden, nach Europa, wir haben in Europa, ist uns das bekannt, gibt es vier muslimische Länder. Es gibt in Europa vier muslimische Länder, wer kennt die?
Bosnien, Albanien, Mazedonien, teilweise.
Ja, teilweise, genau.
Türkei auch, wenn man jetzt nur die linke Hälfte nimmt. Kosovo.
Kosovo. Genau. Du hast schon fünf genannt. Nordmazedonien ist so eine Frage, ob es überhaupt. Aber auf jeden Fall vier plus Nordmazedonien, vor allem der größere Teil, wo Albaner leben. Aber im Allgemeinen als Länder, sicherlich vier Länder, die zum größten Teil halt mehr als 60% Muslime haben. Bosnien ist da natürlich im Grunde genommen das Wichtigste, aber das Land, was am wenigsten Muslime hat, 64%, 65%. Das Land am höchsten, am meisten natürlich die Türkei, dann Albanien, dann Kosovo und so weiter und so fort. Okay, so das ist Europa. In Europa auf dem Balkan natürlich hauptsächlich. Dann haben wir natürlich Richtung Asien, den ganzen Mittleren Osten, Nahen und Mittleren Osten bis in Richtung Asien, Zentralasien. Wenn man sich zum Beispiel jetzt ein massives, riesengroßes Land Kasachstan anschaut, Kasachstan, Usbekistan, Aserbaidschan und so weiter und so fort, diese Länder, Zentralasien. Das, was rot ist, ist Iran, nicht wahr? Und so weiter und so fort. Das größte Land der Welt, bevölkerungsmäßig gesehen, ja? Bitte? Das Rote ist Iran.
Ja, aber was steht
das? Nein, das sind einfach nur Farben. Nein, die haben einfach nur Farben gewählt anhand des Bevölkerungsanteils der Muslime. Also sehr grün, so wie zum Beispiel Nordafrika, Saudi-Arabien und so weiter. Sehr grün heißt 100% Muslime. Also nahe zwischen 90 und 100%. Und je weiter es runtergeht im hellen Bereich von grün, desto weniger Muslime sind es dann. Und dann auch dasselbe im rötlichen Bereich hat man halt Iran, als schiitisches Land, was 100% Schiiten, oder na, stimmt zwar nicht, aber einen großen Anteil Schiiten hat. Aserbaidschan direkt darüber, auch Schiiten. Ja, siehst du das? Schiiten. Ja, das ist eine andere Sekte, okay. Und dann haben wir halt Irak genauso. Das sind so die drei großen schiitischen Länder. Okay, ja, Frage. Ja.
Wieso ist das Land da blau?
Das ist Oman. Wieso ist es blau? Ich glaube, die haben keine Angaben gehabt dafür. Keine Angaben, das heißt, wie viele Muslime dort leben, hatten die damals, die das erstellt haben, wahrscheinlich nicht. Das ist alles. Ist aber ein islamisches Land, heißt Oman. Okay, gut, klar. Seit dem Ersten Weltkrieg gibt es eine Anzahl unabhängige islamische Länder, 4 Dutzend, also um die 50 islamische Länder auf der Welt, die als souveräne Nationalstaaten gelten. Das heißt, wir haben gestern uns unterhalten über die Nationen, nicht wahr? Sie gelten als unabhängige Nationen, um die 50 Länder, die alle nach europäischem Vorbild entstanden sind. Das heißt, wir haben Länder wie Marokko, Algerien, Tunesien, Pakistan und so weiter und so fort. Das sind alles unabhängige muslimische Länder, was heißt, nicht nach Scharia regierend, sondern muslimisch in der Anzahl der Bevölkerung. Okay? Die Anzahl der Bevölkerung. Nennen wir es mal muslimische Länder ganz einfach, weil die meiste Bevölkerung halt sich nach dem Islam richtet, beziehungsweise die Mehrheit der Bevölkerung dort, die dort lebt, Muslime sind. Das ist alles. Nichts mehr und nichts anderes. Das politische System ist bei allen nicht ein islamisches System. Das Problem, was wir jetzt haben seit dem Ersten Weltkrieg, seit dem Zweiten Weltkrieg, ist, die nationalstaatliche Identität versus der Umma-Identität. Wir haben uns gestern ein bisschen unterhalten. Es geht darum, die Umma sind die Muslime. Die Muslime sehen sich als Umma, sollten sich als Umma sehen. Wir reden jetzt gerade von der Definition des Islams. Okay, nicht was wir tun, sondern was eigentlich die Definition sein sollte. Wir als Muslime, ob wir jetzt 2 Milliarden sind oder 2,5 Milliarden oder 1,5 Milliarden, ist unwichtig, sondern alle von uns sollten uns als eine Gruppe, als eine selbstständige Umma betrachten, wobei Nationalität, Hautfarbe, Hintergrund, Geschichte gar keine Rolle spielt. Eine Sache spielt eine Rolle, dass wir an Allah glauben und zusammen praktisch den Islam praktizieren. Das ist das Einzige, was die Umma-Identität ausmacht. Die nationalstaatliche Identität ist viel komplexer, viel starrer und viel wichtiger zu sehen heutzutage als die Umma-Identität, weil da spielt die staatliche Identität eine Rolle. Woher, wo kommt man her? Nicht wahr? Bin ich jetzt aus Algerien? Bin ich in Algerien geboren? Bin ich dort? Sind da meine Eltern, die herkommen, die mir den Pass auch durchgeben? Bin ich in Marokko geboren? Bin ich in Ägypten geboren? Habe ich irgendeinen Bezug zu diesen Ländern? Spreche ich Arabisch? Spreche ich Türkisch? Spreche ich Urdu? Was auch immer. Viel komplexer, viel starrer auch. Weil man kann sich das nicht aussuchen. Das ist der Unterschied. Ein ganz starker, wichtiger Unterschied zwischen Umma und nationalstaatlicher Identität ist, das eine kann man sich aussuchen, ob man der Umma zugehörig sich fühlt oder nicht. Das andere, da wird man reingeboren. Das sind also zwei wichtige Sachen. Zwei sehr wichtige Sachen. Wer befiehlt jetzt die höchste Loyalität eines Individuums in der Gesellschaft? Das heißt, wem schwört man Treue? Wem? Dem ägyptischen Staatspräsidenten? Dem marokkanischen König? Allah? Dem türkischen Präsidenten? Wie kommt das zusammen? Wie kommt man damit klar? Wir befinden uns also in einer Identität oder sogar einer Selbstbildkrise. Das sind Fragen, die wir im Grunde genommen tagtäglich mit uns mittragen, die ich auch nicht beantworten kann, weil wir in einem Bereich, in einem System leben, in dem nur eine Loyalität gilt. Man gilt im Grunde genommen loyal dem Staat, dem man Mitglied ist gegenüber. Ob es richtig ist oder falsch, das ist eine andere Situation. Aber wir haben jetzt also das Problem Islam versus Nationalismus. Das heißt, man wird in Ägypten geboren, man wird Ägypter geboren, man wird in Marokko als Marokkaner geboren. Marokkaner heißt was genau? Das ist eine andere Sache. Da muss man immer darauf achten, was der Staat, wie der Staat jemanden nennt und identifiziert. Nicht wahr? Weil in bestimmten Ländern ist man nicht unbedingt, weil man dort geboren ist, ist man nicht unbedingt Teil des Landes. In den Emiraten gibt es mehr als 70% eingewanderte Arbeiter aus dem indischen Subkontinent beispielsweise. Das sind keine Emiratis. In Kuwait, in Katar, in Saudi-Arabien, in Bahrain gibt es unglaublich viele Arbeiter aus dem Ausland. Die Mehrheit der Bevölkerung sind eigentlich Arbeitnehmer aus dem Ausland. Das macht sie aber nicht zu Nationalbürgern. Umma. Was ist die Umma jetzt genau? Wenn man sich das in der Geschichte anschaut, da haben wir uns gestern ein bisschen unterhalten. Die Umma, die Muhajirun aus Mekka, die damals ausgewandert sind, Richtung Medina natürlich, sind zu den Ansar in Medina angekommen und haben dort eine neue islamische Gemeinschaft gebildet. Und in dieser Gemeinschaft haben sie den islamischen Staat gegründet, auch wenn es damals nur eine Stadt war. Medina war nicht mehr als nur eine Stadt. Es war aber ein islamischer Staat, der erste Staat, mit einer Verfassung, in dem die Umma definiert wurde. Jeder, der Muslim war, war Teil der Umma. Es gab auch Juden, die dort gelebt haben. Sie hatten ihre eigene Gemeinschaft. Und da war gar kein Problem mit. Keiner hat sie gefragt, wegzuziehen. Keiner hat ihnen gesagt, sie müssen sich anpassen. Keiner hat ihnen gesagt, sie müssen Muslime werden. Unglaublich wichtiges Element hier. Wir reden gerade vom 7. Jahrhundert. Unglaublich wichtiges Element. Die Stammesidentität wurde abgeschafft. Die Muhajirin und die Ansar. Sobald es, und wir haben Beweise davon, in Hadithen, wo Rasulullah sallallahu alaihi wa zum Beispiel ganz deutlich uns dargestellt hat, wie beispielsweise Bilal radiallahu anhu, wie er beschimpft wurde. Es ist mal passiert, leider, dass Bilal beschimpft wurde. Und dementsprechend hat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ist er mit ihm umgegangen. Wir kennen die Situation von wegen, dass man sich, also er musste sich, also derjenige, der das, der ihn beschimpft hat, musste sich dafür entschuldigen natürlich. Und er hat ihn im Grunde genommen, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hat ihn als Jahil dargestellt. 100%. Also das ist schon eine Andeutung dafür. Er hat ihn schon als Jahil dargestellt, ja. Nach dem Kolonialismus kämpften die Muslime für unabhängige Nationalstaaten und haben den Islam damals als Teil ihrer Identität betrachtet. Das heißt, und damit meine ich zum Beispiel auch Staaten wie die Türkei. Wenn man sich anschaut, was in der Türkei passiert ist 1923 und die Minderheiten, die dort gelebt haben, die plötzlich Minderheiten wurden, weil davor waren es keine Minderheiten, davor waren es einfach nur Teil der Miletz. Das heißt, es waren die Christen, die Orthodoxen, hatten ihr Milet, sie waren ihr Volk für sich selber und hatten ihre Episkop über sich, das heißt den Bischof über sich. Die Juden waren ein eigenes Milet mit ihrem Chefrabbi über sich und so weiter und so fort. Aber im Moment, dass es eine Türkei gab, plötzlich gab es auch Türken. Die Türkei gibt es seit 1923. Die Türken gibt es seit 1923. Es gab keine Türken vor 1923. Das türkische Volk ist nicht älter als 100 Jahre alt. Das türkische Volk als Volk, so wie man sich heute als Türken bezeichnet, ist nicht älter als 100 Jahre alt. Die Türkei ist nicht älter als 100 Jahre. Okay? Und wichtig zu sehen ist, was hieß das? Plötzlich musste man etwas erfinden. Was war das, plötzlich Türke zu sein? Was heißt das? Irgendeine Ahnung. Was heißt das, Türke zu sein? Erklärt mir mal. Was heißt das, Türke zu sein? Das musste erstmal definiert werden. Das ist genau der Punkt. 1923 stand man vor einem Punkt, weil vorher gab es keine Definition eines Türken. Es waren Osmanen. Und jeder, der im Osmanischen Reich gelebt hat, egal ob Jude, Christ, Orthodox, was auch immer, das waren alles osmanische Bürger. Türken gab es nicht. Kein Sultan würde sich Türke nennen. Keiner. Kein Sultan würde sich Türke nennen. Das heißt, man musste jetzt anfangen zu definieren. Was heißt das, Türke zu sein? Die Definition überlasse ich euch, guckt die nach, weil die Türkei hat eine Definition für sich selber, okay, die absolut unwichtig ist für uns. Aber wir werden das heute ein bisschen besprechen, weil die Türkei, eines der drei größten Länder, was die muslimische Welt angeht heutzutage ist, und zwar spielt es eine unglaublich große Rolle für natürlich Europa und den Nahen Osten. Die Türkei ist die einzige muslimische Republik der Welt, die säkular ist. Okay? Die Türkei ist das einzige Land der Welt, was muslimisch geprägt ist, aber was säkular eingestellt ist. Wie Frankreich. Frankreich und die Türkei, das sind die zwei einzigen säkularen Staaten der Welt. Laizistisch, wie die sagen im Türkischen. Okay? Das heißt, was die sagen wollen, ist, der Islam hat nichts zu suchen im täglichen Gebrauch, im öffentlichen Verkehr. Hat der Islam nichts zu suchen. Okay? Klare Scheidung zwischen Religion und Staat. Ob das möglich ist, ist eine andere Sache. Da können wir uns gleich drüber unterhalten. Ob man im Islam klar unterscheiden kann, ist eine andere Sache. Im Christentum in Frankreich konnte man das machen. Im Islam ist eine andere Sache. Man hat es gemacht in Frankreich, man hat es versucht in der Türkei. Die Resultate sind, was wir heutzutage sehen in der Türkei. Ägypten, das zweite Land, das wir uns anschauen werden, ist das intellektuelle Zentrum der arabischen Welt. Kulturell gesehen, sprachlich gesehen, ist Ägypten das Zentrum der arabischen Welt. Okay, das wichtigste Land der arabischen Welt, ohne Frage. Bevölkerungsmäßig gesehen, das größte Land der Welt. Kulturell gesehen, das wichtigste Land der arabischen Welt. Okay, und wir sehen, dass da unglaublich sehr viel Geschichte steckt, natürlich in Ägypten. Nicht wahr? Also die Türkei, Ägypten und Pakistan. Pakistan in Asien, eine Nation, die geschaffen ist auf Basis des Islams. Pakistan ist eine Nation, als einzige Nation im heutigen Verständnis im 20. Jahrhundert, das als Land, als Nation auf Basis des Islams geschaffen wurde. Die aber gescheitert ist, ganz klar. Okay? Die Nation ist da, das Land ist da, aber sie ist ganz klar gescheitert als islamische Nation. Die Idee war, und einer der Mitwirkenden der Verfassung von Pakistan war Mohammed Assad, das war ein österreichischer Muslim. Die Idee war, Muslime aus Europa, aus Asien, aus Afrika nach Pakistan einzuladen, das Land von Hijra zu machen. Das heißt, man kann auswandern und man kann dort Pakistan aufbauen und man kann dort leben mit seiner Familie als Muslim, egal wo man herkommt. Die Idee war, die Umma dort neu zu erschaffen. Das ist natürlich gescheitert. Hundertprozentig. Keiner will nach Pakistan. Also ich will nicht nach Pakistan. Und das Problem ist, es ist ein korruptes Land geworden, es ist ein Land mit einer unglaublich starken wirtschaftlichen Problematik. Das ist kein Land, was jemand anziehen kann. Nicht wahr? Hat aber eine Nuklearbombe, nicht wahr? Gut. Umma, der Begriff selber, es wird 64 Mal im Koran erwähnt, 13 Mal in seinem Plural Ummah. Was heißt Ummah? Es kommt von Mutter, Kulla. Im Arabischen muss man immer schauen, nicht nur im Arabischen, in sehr vielen Sprachen, aber im Arabischen vor allem muss man immer schauen, wo kommen diese Wörter her, was ist die Wurzel dieser Wörter. Und Ummah, muss man sich mal vorstellen, Ummah kommt von Mutter oder Quelle. Subhanallah, was für eine schöne Definition im Grunde genommen. Geht zurück zur Mutter, wo du herkommst. Da kommen wir ursprünglich her, Subhanallah. Fantastisch. Wenn man das sieht, wenn man wirklich nicht nur eine Definition eines Wortes sieht, sondern auch, wo das Wort herkommt, Etymologie eines Wortes, dann sieht man, wie unglaublich wichtig das Verständnis davon ist, von der Sprache. Okay? Also Mutter oder Quelle. Gruppe von Lebewesen mit bestimmten gemeinsamen Merkmalen oder Umständen. Das ist die Idee einer Ummah. Das ist die Idee, von wo die Ummah herkommt. Ummah. Im Koran gibt es verschiedene Andeutungen auf diesen Begriff. Einige werde ich euch schnell vorstellen. Und zwar eins davon ist der Glaube einer Gruppe von Menschen. Und zwar in Sura 43 wird das erwähnt. Zweitens, Ummah, eine Zeitdauer, Leben in einer bestimmten Gemeinschaft. Okay? Dann die Ummah. Abraham verband alle Eigenschaften einer Ummah in sich als einen Mann. Eine Person, Abraham selber, Abraham a.s., war die Ummah selber. Eine Person. Muss also keine Gruppe von Personen sein. Und dann die Ummah versus Kaum, die allgemeine Gruppe, und das wird erwähnt in Sura 7 im Koran, in dem Ummah unabhängig von Kaum, Nation, steht. Diese Begriffe werden wir nicht alle natürlich genau erwähnen, das geht zu tief in die Materie, aber einfach nur, dass ihr es mal gehört habt. Es gibt Begriffe, die können kompliziert sein und komplex sein. Da wollen wir nicht zu stark drauf eingehen. Aber der erste Gebrauch von Ummah im Koran wird durch Abraham a.s. gebraucht. Und zwar erklärt den Begriff Muslim sowie Anhänger Mohammed a.s. Der Koran begründet muslimische Identität als Ummah, Tauhid und Prophetentum Mohammeds mit einer gemeinsamen Gebetsrichtung, die Kaaba. Okay? Die Ummah wird schon in der zweiten Sura im Koran erwähnt. Und zwar als die Anhänger von Mohammed a.s. Ummah, Rechtsgemeinschaft und Sitte, anderen zu raten, Gutes zu tun und Böses zu verbieten. Sura 5 und Sura 3. In beiden Suren wirst du diese Definition der Ummah finden. Die Anhänger von Mohammed a.s., eine mittlere, ausgeglichene Gemeinschaft, Ummatan wasatan. Die beste Gemeinschaft, Khairat Ummatin, mit ihrer Rolle, Gutes zu tun und Böses auf der Grundlage von Brüderlichkeit und Gleichheit zu verbieten. Ich lasse es noch da für eine Zeit lang, wenn ihr wollt, könnt ihr es aufschreiben oder einfach ein Foto von nehmen, weil das sind Andeutungen, die findet man im Koran und die beschreiben das Wort Ummah am besten. Am besten. Und wie gesagt, es gibt nicht nur eine Definition, es gibt nicht nur eine Beschreibung, sondern unglaublich viele. Und im Koran sieht man das sehr, sehr stark. Es wird inshallah aufgenommen, dann können wir das später abspielen. Ja, ich mache schon mal weiter. Okay? Einige schreiben sich das auf, aber wie gesagt, es wird aufgenommen, dann können wir das gleich nochmal abspielen, inshallah. Die Verfassung von Medina, von dem ersten islamischen Staat der Welt, dort wird der Begriff Ummah im Grunde genommen gegründet. Gründung der Ummah und Änderung der Loyalität des Einzelnen gegenüber dem Stamm in Richtung Loyalität gegenüber der Ummah. Spricht die ganze Menschheit an, nicht nur die Araber. Es ist eine universelle Botschaft, wie wir den Islam kennen, mit universellen Idealen. Ansar teilten ihr gesamtes Hab und Gut mit den Muhajirun. Es wird sogar davon berichtet, dass manche Ansar sogar ihre Frauen geschieden wurden von ihren Frauen, beziehungsweise von einer ihrer Frauen. Viele hatten vier Frauen, haben eine geschieden, um sie den Muhajirun zur Verfügung zu stellen, die dann mit nichts ankamen natürlich. Das waren Flüchtlinge. In unserem Verständnis heutzutage, das waren klare Flüchtlinge. Sie kamen an und das muss man ganz deutlich sehen. Ne? Wir müssen echt von der Geschichte wiederum lernen. Wie sind Muslime damals mit anderen Muslimen, Flüchtlinge aus anderen Ländern, wie sind damit umgegangen? Wie geht man heute mit den Muslimen um? Guckt euch mal Bangladesch an und Myanmar. Nicht immer die Rohingya-Flüchtlinge. Ne? Bangladesch, mashallah, als islamisches Land nimmt sie alle gerne auf, nicht? Von wegen. Andere islamische Länder, die in der südostasiatischen Region sind, sollten sich erstmal die Geschichte des Islams anschauen, um zu verstehen, wie sie mit muslimischen Flüchtlingen umgehen müssen. Und dabei sieht man zum Beispiel, dass muslimische Flüchtlinge manchmal sogar in Europa eher Zugang haben als in anderen islamischen Ländern. Das ist in unserem Falle, in dem Falle unserer Geschichte, ist das absolut nicht der Fall gewesen, sondern man hat immer den Muslimen die Tür freigehalten und man hat damit sogar versucht, den Staat weiter auszubauen, die Sicherheit von des Staates Medina zu gewähren, inshallah. Das Osmanische Reich, wie wir gesagt haben, es gab keine Türkei bis 1923, das war das Osmanische Reich. Das Osmanische Reich hat dann im 19. Jahrhundert angefangen, Tanzimat einzuführen. Das hieß, was heißt das Tanzimat? Reformation. Und zwar Reformation des Reiches selber. Man hat angefangen auszusehen wie Franzosen, wie Europäer. Man hat angefangen, das französische System zu kopieren. Man hat angefangen, bestimmte Sachen, die im Islam, die Teil des Osmanischen Reichs waren, schon loszuwerden. Also wäre das falsch zu sagen, Mustafa Kemal Atatürk im 1923 und er hat alles umgekrempelt. Nein, das war schon umgekrempelt 100 Jahre vor ihm. Plus. Er war einfach nur das letzte Element. Die letzte Nagel im Sarg. Okay, er hat im Grunde genommen nichts Neues gemacht. Er war einfach nur da, um das auszuführen, was schon im Osmanischen Reich begonnen hatte. Schon im 19. Jahrhundert hatte man die Tanzimat-Bewegung angefangen. Man hatte angefangen, das Osmanische Reich zu verändern. Und der Begriff, der damals natürlich mit der Französischen Revolution aufkam, Nation, wurde plötzlich ein Begriff. Den kannte man gar nicht als Muslime vorher. Nami Kemal, den ihr da seht, popularisierte den Begriff Vatan, Vaterland im heutigen Türkischen, wollte aber die Scharia und den Konsens der muslimischen Massen. Er unterstützte das französische System und hatte einen starken Einfluss auf die Bildung einer nationalen Identität. Mustafa Kemal Atatürk wurde stark von Nami Kemals Ideen beeinflusst. Nami Kemals Ideale waren hauptsächlich europäische Ideale, die eher höchste nationale Loyalität verlangten als Loyalität dem Sultan gegenüber. Dann gibt es Mehmet Ziya, der unter dem Schriftstellernamen Ziya Gökalp bekannt wurde. Er wollte ein moralisches und säkulares Wertesystem für eine neue türkische Zivilisation einführen. Sein Ideal war es, das Heimatland zu schützen vor der nationalen Krise. Die nationale Krise war was damals? Ganz klar Besatzung von den Alliierten. Ne, wie sie immer sagen, auch noch die Griechen hatten zum Beispiel Izmir besetzt. Nicht wahr? Die Stadt Izmir. Das wurde ihnen aber gegeben von den Vereinten Nationen, die es damals gegeben hat. Und er hat versucht, den Islam mit Nationalismus zu vermischen. Was absolut unmöglich ist. Entweder gebraucht man den Islam oder man gebraucht den Nationalismus. Das sind zwei verschiedene Ideologien. Man kann sie nicht einfach vermischen und daraus einen Cocktail machen und dann hat man ein Land. Und deshalb hat man ein Land wie die Türkei heute zum Beispiel. Beispielsweise die Türkei ist so ein säkularer Staat. Er ist trotzdem nicht sehr säkular. Kann er auch gar nicht sein, weil der Islam sich nicht säkularisieren lässt. Der Islam ist eine Ideologie in allerlei Lebensweisen. Wenn ich alleine jetzt hier schon den Becher hier hebe, mit meiner rechten Hand, ich trinke, ich sage Bismillah, das ist Teil des Islams. Alleine schon hier zu sitzen, wie ich mit euch umgehe, wie ich mit euch spreche, was ich sage, Teil des Islams. Wie kann ich den Islam säkularisieren? Wie ist das möglich? Unmöglich. Und deshalb haben wir die Probleme, die wir heute auch politisch und sozial haben, in der Türkei zum Beispiel. Weil die Türkei das einzig säkulare muslimische Land der Welt ist. Okay? Offiziell. Es kann nicht existieren. In Ägypten war das so, da gab es auch Leute wie zum Beispiel Mustafa Kamil. Er war ein Aktivist gegen die Briten. Er war stark beeinflusst von einem bestimmten Jamal ad-Din al-Afghani. Wir gehen nicht zu tief in die Sache rein. Unterstützte die islamische Identität Ägyptens und die Herrschaft des Osmanen Mohammed Ali sowie des osmanischen Kalifates. Er war auf der Seite der Osmanen, er unterstützte das Kalifat, okay. Er sprach sich sogar gegen den Fanatismus des Nationalismus aus, nannte es Ta'assub. Man soll sich von der Religion leiten lassen, Bildung sollte auf dem Islam basieren. Nicht-Muslime konnten nur unter muslimischer Herrschaft Muslimen leben, sagte Mustafa Kamil. Demgegenüber stand aber Ahmed Lutfi Sayed. Der Rivale von Kamil hat europäische und säkulare Gedanken und will das System ägyptisieren. Arabischer Nationalismus, also Qaumia, entsteht. Die arabische Sprache und Geschichte bilden ein Volk, identifizieren islamische Geschichte mit arabischer Geschichte. Das Problem ist, nicht alles in der islamischen Geschichte war arabisch, im Gegenteil. Und nicht alle Gelehrten der Muslime waren Araber, im Gegenteil. Im Gegenteil, die wenigsten waren Araber. Das heißt, wenn man etwas islamisches arabisieren will, schlägt es automatisch fehl. Und das ist auch passiert. Diese Ägyptisierungswelle in Ägypten ist natürlich gescheitert, genauso wie alles andere auch in der Türkei vorher gescheitert war. Also das kann nicht gut gehen. Pakistan, ein Land, das auf islamische Basis gegründet sein sollte. Die Verfassung von Pakistan ist der Koran selber. Sayed Ahmed Khan trennt die muslimische Identität, indem er muslimische Bildungseinrichtungen errichtet und den Islam gegen christliche Missionare verteidigt. Mashallah. Dieser Mensch hat verstanden, obwohl er in dem Alter war, in dem er war ziemlich alt, hat aber verstanden, dass man mit Bildung weiterkommt als mit politischen Parteien. Mohammed Iqbal demgegenüber will separat muslimischen Staat, der die nationale Identität innerhalb des Islams berücksichtigt. Mohammed Ali Jinnah, der Gründer von Pakistan, hat gesagt, Hindus und Muslime sind zwei verschiedene Nationen. Zunächst wollte er ein Pakistan als Land für Muslime, aber dann möchten wir, dass Muslime und Hindus aufhören, dies für die Identität der Nation zu tun. Ulama hatten im Staat nichts zu sagen. Also ein ganz starr diktatorischer Staat, unterstützt von Mohammed Ali Jinnah, der selber nicht gerade sehr viel Ahnung vom Islam hatte. Und damals, im 19. Jahrhundert, gab es sehr wenige islamische Gelehrte, die wirklich die Möglichkeit hatten, Input zu zeigen und zu sagen, Moment, so müsste aber ein islamischer Staat aussehen und nicht anders. Abul Ala Maududi wollte islamische Ideen in Pakistan umsetzen, um Ummah auf der Islamic Summit Conference zu vereinen. Es gab eine Konferenz, in der sich die islamischen Länder nach dem Zweiten Weltkrieg vereinen wollten. Ist natürlich nicht gut gelaufen. Es gibt mittlerweile die OIC, die Organization of Islamic Countries, in denen alle muslimischen Länder vereint sind, aber halt nur als Organisation, in dem es halt die muslimischen Länder per Namen dort gibt. Vereint ist eine andere Sache. Ob sie vereint sind oder nicht, ist eine andere Situation. Okay? Mohammed Iqbal, Hassan al-Banna, das sind alles Gründer der Muslimbrüderschaft. Okay? Und sie haben halt stark in Pakistan mitgemischt und haben sich dann für einen islamischen Staat in Pakistan ausgesprochen. Die erste islamische Gipfelkonferenz fand im September 1969 in Rabat statt, in Marokko. Die OIC, also die Organization of Islamic Countries, hat zum ersten Mal Muslime vereint nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es gibt mittlerweile ein Istanbul-Center, kennt ihr das? Ich weiß nicht, ob das jemand bekannt ist. Dort wird versucht, in dem Moment Geschichtsbücher zu umschreiben, aber das schon seit ein paar Jahrzehnten und ich weiß nicht, was das Resultat ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay? Das Ding ist da, aber ich habe nicht viel gehört von den Resultaten dieser Organisation. Genauso wie zum Beispiel, man muss sich vorstellen, wenn unsere muslimischen Brüder sich zusammensetzen, Politiker und sagen, wir tun was für den Islam, bis jetzt sind die Resultate immer sehr dünn gewesen. Okay? Es gibt eine neue, habt ihr das mitgekriegt, die letzten Monate? Haben sich 5 Staaten zusammengeschlossen, Pakistan, Katar, die Türkei, Indonesien und Malaysia, haben sich zusammengeschlossen und wollen einen Kanal aufrichten, ein Programm, also einen Fernsehkanal, in dem man gegen Islamophobie sich breit macht. Nicht wahr? Also ist sicherlich eine schöne Idee, mal schauen, was daraus wird. Ist eine neue Idee. Mal schauen. Das Problem des Nationalismus besteht darin, dass er durch die Geburt einer Person vorgegeben wird, die keine Wahl hat. Er ist starr, weil er keine andere Identität in sich aufnehmen kann, während der Islam, im Gegensatz dazu, jeden aufnehmen kann, egal was sein Hintergrund ist, egal männlich, weiblich, egal Geschichte oder Hautfarbe, was auch immer. Aber Nationalismus kann wirklich jemand, der einer Nation angehört heutzutage, wie ihr wisst, wie schwer ist es, einen deutschen Pass zu kriegen? Oder wie einfach ist es? Wie einfach ist es, einen deutschen Pass zu kriegen? Ich kenne zum Beispiel Situationen hier, zum Beispiel meine Schwiegertochter, sie ist ursprünglich Griechin, sie ist hier aufgewachsen, 22 Jahre ihres Lebens lebt sie hier, okay? Und jetzt, weil sie am Ende ihrer Ausbildung ist und sich beworben hat für einen deutschen Pass, kriegt sie keinen deutschen Pass. Sie muss Arbeit vorweisen, sie muss eine Ausbildung vorweisen, sie muss irgendwie ein Studium vorweisen, das hat sie nicht im Moment. Nach 22 Jahren hier geboren, hier aufgewachsen in diesem Land, immer noch keine deutsche Staatsbürgerschaft. Und das sollte eigentlich einfach sein in diesen Ländern. Sollte. Der Islam nimmt andere Identitäten in sich auf und hat das Potenzial, seine Anhänger zu inspirieren und zu führen. Die muslimische Gemeinschaft existierte in der Vergangenheit und war ideal. Man muss koranische Werte und Regeln folgen. So einfach ist das im Grunde genommen. Das politische System im Islam, da gehen wir nicht zu tief rein, aber was sehr wichtig zu sehen ist, es kann sehr unterschiedlich sein. Abu Bakr wurde nach allgemeiner Konsultation der führenden Muslime in Medina Kalif. Später stimmte der Rest der Gemeinschaft seiner Ernennung zu. Erstens. Zweitens, Omar radiallahu anhu wurde vor seinem Tod von Abu Bakr nominiert und die Gemeinschaft nahm die Nominierung an. Uthman wurde von einem Ausschuss von 7 führenden Mitgliedern der Gemeinschaft gewählt. Dieser Ausschuss erließ ein Urteil für Ali und Gemeinschaft akzeptierte es letztendlich in Schaden. Na, wenn wir uns das anschauen, das sind verschiedene politische Systeme. Das ist eine Möglichkeit, die gegeben ist. Das politische System innerhalb des Islams, der islamischen Nation, ist sehr, 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 sehr reich. Aber das überlassen wir politischen Wissenschaftlern, um damit zu dienen. Okay, das ist nicht unsere Aufgabe in dem Moment. Aber was ich damit aufzeigen will, ist, dass ein politisches System in einem islamischen Land, in einer islamischen Nation, sehr breit gefächert sein kann. Sehr breit gefächert. Also es ist nicht so starr, wie man eigentlich sich das vorstellt, dass es starr sein kann. Die Umma-Identität hat in der Vergangenheit den Tribalismus oder das Stammesdenken ersetzt. Welcher Stamm, wo kommst du her, was für ein Stamm, was ist dein Hintergrund? Das gab es nicht mehr. Heute gibt es das auch nicht mehr, nicht? Heute wird gefragt, aus welchem Land kommst du? Bist du Tunesier, bist du Algerier, bist du Marokkaner? Oh mein Gott, kommst du daher, kommst du aus Rabat, aus Fes? Es ist doch schlimmer als damals. Heute ist es doch schlimmer geworden als damals. Da, wo es vorher wirklich nur der Stamm war und man sich in einem Stamm wirklich als Teil dieses Stammes sah und der Stamm auch jemanden unterstützte und beschützte, heute das Land, wo man herkommen sollte, die Nation, die einen beschützen müsste, beschützt einen nicht unbedingt. Nicht wahr? Und wir kennen von diktatorischen Regimen, wenn wir es von Marokko bis nach Ägypten alles anschauen, wenn wir es in Irak anschauen, wenn wir es in der ganzen arabischen Welt anschauen, wir wissen alle, wir werden sicherlich nicht beschützt von diesen Ländern. Die Umma-Identität muss den Nationalismus ersetzen, die Nation eher auf den zweiten Platz stellen, sie aber nicht unbedingt aufgeben. Das heißt, natürlich kommt man aus einem Land. Natürlich bin ich Algerier, natürlich bin ich Marokkaner, natürlich bin ich Ägypter. Aber, was das Wichtigste ist, ich bin erstmal Muslim, bin Teil dieser Umma, dieses Umma-Gebildes, bin Teil einer Nation als Muslim und danach bin ich Teil einer marokkanischen Gesellschaft, einer ägyptischen Gesellschaft und danach bin ich Teil einer Gesellschaft, die aus Fes kommt oder aus wo auch immer. Also Unterteilungen, da ist nichts Schlimmes dran. Und wiederum eine Sache, die wir gestern erwähnt haben. Da ist nichts Schlechtes dran, sein Land zu lieben. Rasulullah hat Mekka geliebt. Er hat Mekka geliebt. Aber es gibt keinen Bericht davon, dass Rasulullah jemals gesagt hat, ich bin stolz darauf, Mekkaner zu sein. Gibt es nicht. Niemals hat er gesagt, ich bin stolz darauf, von dem Stamm zu kommen. Niemals hat er gesagt, ich bin stolz darauf, das und das und das. Niemals. Stolz und Liebe sind zwei verschiedene Sachen. Man kann sein Land lieben, man kann nicht nur sein Land, sondern wo man herkommt, wo man geboren wurde, kann man lieben, die Stadt, kann man lieben. Aber stolz drauf zu sein, das sind zwei verschiedene Sachen. Es gibt 1,8 Milliarden Muslime auf der Welt, mehr als 50 muslimische Staaten und mehr als 200 Sprachen, die die Muslime sprechen. So reich ist unsere Umma. Und so würde unsere Umma aussehen. Hätten wir ein Land als muslimisches Land, dann würde das, im Grunde genommen, würde das ein Land ausmachen. Ein Riesenland. Und wenn man sich überlegt, was für ein Potenzial da ist. Wir haben in der islamischen Welt die reichsten Länder der Welt. Wir haben aber auch die ärmsten Länder der Welt. Wir haben die am weitesten gebildetsten Länder der Welt, aber auch die am wenigsten gebildetsten Länder der Welt. Wir haben die wirtschaftlich starken Länder der Welt, aber auch die am ärmsten der Welt. Also Disparitäten, die kann man sich gar nicht vorstellen. Kulturell gesehen sehr unterschiedlich. Und das sieht man, wenn man zur Hajj geht. Wenn man zur Umrah geht, geht einfach mal zur Umrah einmal im Jahr, wenn ihr die Möglichkeit habt. Geht zur Umrah nach Mekka. Guckt euch in Mekka an, wo man die Gruppen sieht. Das ist wirklich so eine kleine Umma in sich selber, mashallah, wo man sieht die Indonesier kommen. Kleine Frauen, weißt du, sie versuchen sich irgendwie durchzuhauen. Dann gibt es, man sieht ganz klar die Nigerianer kommen, oh mein Gott, aus dem Weg. Man wird zu Tode getrampelt. Man sieht ganz klar unterschiedliche Kulturen und da ist nichts Falsches daran. Es ist so und es ist Teil des Islams. Und der Islam, einfacher als der Nationalismus, übernimmt diese Kulturen als Teil seines eigenen Kulturraums. Muslime, unser Rahmen des Islams ist unglaublich groß, aber damit kommt auch die Bildung. Mit Bildung kommt dieser Rahmen. Viele von uns haben so einen kleinen Rahmen, in dem sie sich bewegen, weil sie halt den Islam nicht kennen. Und wenn der Rahmen so klein ist, dann kann ich mich nicht bewegen. Ich kann nichts machen in dem Rahmen. Aber wenn der Rahmen groß ist, dann kann ich mich drin bewegen, dann kann ich mich auch wohlfühlen. Und der Rahmen kann sich nur vergrößern, indem wir auch unsere Bildung erweitern. Ja. Hören wir hier noch kurz auf. Und irgendwelche Fragen bis dahin? Subhanakallahumma.